Herzlich willkommen und grüß Gott. Zu dieser Sendung sagt Gregor Dornis. Erlösung und geistliches Leben. So haben wir diese Sendung überschrieben. Wir blicken auch heute auf die Zeit vom 16. bis 19. September in Rom, wo sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der 16. trafen, um über die Erlösung des Menschen nachzudenken. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Psalm 31, Vers 6. Die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens. Auch ein Radio Horeb-Team war vor Ort in Rom, vor allem natürlich, um das öffentliche Symposium zu übertragen, aber auch, um am Rand des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der 16. Gespräche zu führen. Gespräche, die etwas mit dem Thema der Tagung, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Christusglaubens zu tun hatten. Pater Michael Schneider ist emeritierter Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Und Pater Schneider war nach Rom geladen, um beim Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der 16. über das Thema Soteriologie und geistliches Leben zu sprechen. Was steckt hinter diesem ungewohnten Fremdwort Soteriologie? Nun, das kommt aus dem Griechischen und es meint die theologische Lehre von der Erlösung, genauer wie Jesus Christus unsere Erlösung bewirkt hat. Also, man kann sagen, Pater Michael Schneider sprach über das Thema Erlösung und geistliches Leben. Seiner Meinung nach ein brandaktuelles Thema, denn in unseren Zeiten seien, so Professor Schneider, Selbstverleugnung und Askese kaum noch Zeichen des geistlichen Lebens, sondern vielmehr Selbstverwirklichung. Und deswegen kommt für den Jesuiten Michael Schneider dem Thema Erlösung und geistliches Leben diese Aktualität zu. Immerhin, wir bekennen im Glauben, dass im Geschenk der Erlösung der Ursprung wahrer Selbstverwirklichung und damit auch geistlichen Lebens liegt.
Ich möchte ausgehen von dem, was mir neu aufgegangen ist und wo ich sozusagen den Einstieg in unser Thema gefunden habe. Das Thema lautet Soteriologie und geistliches Leben. Die Antwort habe ich im Untertitel, ein Beitrag zur sakramentalen und soteriologischen Grundlegung der christlichen Spiritualität. Nun die Schriftstelle, die mir wichtig wurde. Die Botschaft der vier Evangelien wäre unvollständig und sogar missverständlich, würde sie nur vom Leben des irdischen Jesus berichten. So schlägt Jesus entschiedener noch als die Synoptiker in seinem Evangelium an Ostern eine neue Seite auf, indem er die Freundschaft mit dem auferstandenen Herrn beschreibt. Dreimal hatte Petrus Jesus verraten, dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Nachdem Petrus seine Antwort gegeben hat, sagt er ihm, du aber folge mir nach. Wir könnten meinen, in der Nachfolge des Herrn müssten wir einzig dem irdischen Jesus nachfolgen. Doch der Auferstandene selbst korrigiert eine solche Auffassung, wenn er zu Petrus sagt, du aber folge mir nach, nämlich als dem Auferstandenen. Die entscheidende Maxime christlichen und damit auch geistlichen Lebens, wie wir sehen werden, lautet nicht viel anders. Auch wir haben ihm als dem irdischen und auferstandenen Herrn nachzufolgen. Und zwar so, wie er mit seinem irdischen Leben göttlich verherrlicht ist. So möchte ich in der Kurzfassung meines Vortrags nur diesen einen Aspekt kurz vorstellen. Nächstes, die sakramentale und soteriologische Begründung christlicher Existenz. Wohl kaum überhörbar sind heute die Stimmen, die zu einer grundlegenden Neubestimmung des Glaubens und des kirchlichen Lebens aufführen. Zunächst die Standortbestimmung. In Zeiten gesellschaftlicher und kultureller Neuorientierung zerfallen Lebensstile, weil sie Erfahrung und Handeln des Menschen nicht mehr prägen, beziehungsweise ihre Orientierungskraft zu verlieren scheinen. Unter Handlungsdruck werden im Alltag spontan und intuitiv neue Wege erprobt, auch im Glaubensleben. Und die augenblicklichen Diskussionen in der Genderfrage um den klerikalen Missbrauch und die Krise im Amtsverständnis enthalten kein geringes Konfliktpotenzial für die Kirche. Sodann lassen sich Neubestimmungen in der Vorstellung und Praxis von Spiritualität aufzeigen. Als spirituell gilt immer weniger das Aufgebot religiöser und aszetischer Leistungen, eine reich differenzierte religiöse Programmgestaltung des Tages oder ein möglichst treues Ableisten religiöser Vorschriften und Ordnungen. Es recht wird eine Frömmigkeit im Sinne einer Vorliebe für das Religiöse und einer Vielzahl religiöser Gewohnheiten und Rhythmen abgelehnt. Und vielleicht die wichtigste Form, und darauf möchte ich dann auch nur antworten, nämlich statt Selbstverleugnung und Askese gibt es heute ein ganz neues Wort, auch im geistlichen Leben, nämlich die Selbstverwirklichung. So kommt dem Thema Soteriologie und geistliches Leben eine große Aktualität hinzu. Bekennen wir doch im Glauben, dass im Geschenk der Erlösung der Ursprung wahrer Selbstverwirklichung und damit auch allen geistlichen Lebens liegt. Wenn ich also sagte, was unsere Zeit besonders prägt, das ist Zerbrechen von Lebensstilen und Lebensläufen, könnte man sagen, dass unsere Zeit wie ein Notruf ist, nämlich dass Glaube hilft, Leben zu bewältigen, in eine neue, überzeugende, authentische Gestalt zu bringen. Und da würde ich zunächst geistliches Leben auch ansiedeln. Aber darüber hinaus ist mehr zu sagen. Denn ursprünglich umfasste das sakramentale Leben das ganze Dasein der Christen. Gelten doch die 7 Sakramente als die Grundvollzüge des Glaubenslebens. Wie auch Verständnis und Praxis des geistlichen Lebens sich aus dem Geschenk der Taufe erklärten. Doch spätestens ab dem Mittelalter löste sich die Frömmigkeitspraxis zunehmend von ihrer sakramentalen Begründung. Mit dem Zweiten Vatikanum und seiner Definition als der Eucharistie als Höhepunkt und Quelle christlichen Lebens gibt es sozusagen eine Neudefinition geistlichen Lebens. Denn eine Rückbindung des geistlichen Lebens wieder an die sakramentale Praxis der Kirche. Wenn die Kirche ihr Kirchewerden der Taufe verdankt, so ihr Kirche bleiben dem Herrenmal, so Kardinal Koch. Unmittelbar gegen Konzilsende warb Josef Ratzinger für eine Neubesinnung auf eine sakramentale Begründung christlicher Existenz. Und dieses Anliegen möchte ich auch aufgreifen. Was er damals in der Mitte der 60er Jahre formuliert hat, ist genau unser Problem. Geistliches Leben nicht als Zutat oder als sozusagen Superadditum, sondern geistliches Leben als Hilfe aus dem Sakrament unseres Glaubens auch Biografie zu heilen. Wie kann das geschehen? Augustinus gibt uns einen wichtigen Hinweis in der Unterscheidung Exemplum und Sakramentum. Er sagt, Christus ist nicht nur ein Exempel christlichen Lebens und Handelns, denn, so Martin Luther, dann würde man aus Christus einen Gesetzgeber machen. Was Gott in Christus dem Menschen offenbart und eröffnet, ist theologisch, auch wie eben in dem Vortrag gesagt, theopragmatisch, Tat Gottes auf den Menschen hin. Und es muss als ein Schwachpunkt in der abendländischen Theologie und Spiritualität angesehen werden, dass es bisher kaum gelungen ist, dem geistlichen Leben eine sakramentale Begründung zu geben, die für mich die einzig mögliche ist. Denn die Sakramente sind ja Theopragmatik und alles, was wir sind als Menschen, ist Theopragmatik. Denn Gott ist es, der uns aufrichtet. Somit ein nächster Punkt. Wie verhalten sich Theopragmatik und Soteriologie? Gott ist es, der den Menschen heiligt und zur Vollendung führt. Für Martin Luther ist Gottes Gottheit allein der Ursprung und Sinn aller Erlösung und Rechtfertigung. Ähnlich heißt es bei dem Philosophen Josef Pieper, der das Wort von Konrad Weiß zitiert, dass nicht die Menschheit das Ziel der Menschwerdung ist. Es ist vielmehr Gottes ureigener Ratschluss, sein Geheimnis der Schöpfung mitzuteilen und zu erschließen. Und deshalb beschloss er schon vor den Zeiten, alles an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben zu lassen. So Römer 8, 28 bis 29. So können wir sagen, in diesen Worten zeigt sich, wenn wir Soteriologie verstehen wollen, dann dürfen wir es theozentrisch, ja theopragmatisch tun, und die Sakramente sind genau dafür Beispiel. Ja, die Sakramente sind der authentische Vollzug eines solchen Verständnisses von Glaube und Erlösung. Nächster Punkt. Wie kann dies geschehen? Christus, der wahre Mensch. Besonders nach Auffassung der griechischen Väter bedurfte der Mensch auch ohne den Sündenfall des Heiles im eingeborenen Gottessohn. Solange nämlich die menschliche Natur nicht die Hypostasis des Logos empfangen hatte, war sie eigentlich noch nicht ganz und heil. Der Gedanke ist einfach, Gott hat den Menschen als Geschöpf geschaffen. Aber er wurde Mensch, um uns zu zeigen, wie wir als Menschen ein göttliches Leben führen. Deshalb bezeichnet Basilius den Tag der Geburt Christi als den Geburtstag der Menschheit, der wahren Menschheit. Erst durch Christus werden wir ein wahrer Mensch, denn fortan leben wir nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Galater 2,20. Anders gesagt, die christliche Existenz als Leben in Christus ist die eigentlich menschliche Existenz. Und damit würde ich sagen, treffen wir uns auch mit den Anliegen unserer Zeit, nämlich gelungene Biografie ist eigentlich eine christliche Biografie. Und dies könnten wir geistliches Leben nennen. Aber wie kann dies aussehen? Johannes Chrysostomus gibt seinen Täuflingen zu bedenken, siehe, wie reich das Geschenk der Taufe ist. Und da glaubt mancher, die Himmelsgnade bestünde einzig im Nachlass der Sünden. Das Heil bedeutet also eben mehr als einen äußeren juristisch neuen Zustand aufgrund der Genugtuung Gottes. Das Heil besagt eine neue Qualität des Menschen, die er in seinem Glaubensleben weiter zu entfalten hat. In der Tat, der auferstandene Herr hat keine bestimmte Daseinsgestalt, weil er sich in jede verwandelt, nämlich in das Leben eines jeden Glaubenden und in jeden Augenblick seines Daseins. Wenn wir also sagen, Christus ist auferstanden, dann nicht, dass er wieder weggeht, sondern dass er neu kommt und dass er neu ein fünftes Evangelium schafft in unserem Leben. Auferstehung ist also Omnipräsenz Jesu. Dafür gilt es also, eine wichtige Voraussetzung zu machen, denn alles, was Gott tut, das ganze Werk der Erlösung, ist ein trinitarisches Geschehen. Alle drei Personen Gottes handeln an dem einen Werk. Das hieß aber, so wie Jesus sagte, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn nach mir kommt einer, der euch an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Einfach gesagt, was Christus uns geschenkt hat, das ist das Geschenk der Erlösung für die ganze Menschheit. Was der Heilige Geist aber uns schenkt, ist, dass dieses Geschenk der Erlösung meine Wirklichkeit wird. So könnten wir sagen, der Heilige Geist ist die wichtigste Wirklichkeit unseres Lebens. Denn alles, was Christus in seinem Erlösungswerk gewirkt hat, soll meine Wirklichkeit werden. Und dafür wurde Christus Mensch. Anders gesagt, Christus wurde Mensch, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Deshalb spricht Romano Guardini von einer eternen Wirklichkeit Christi im Leben der Glaubenden. Christus wird erst vollendet sein, wenn sich sein Bild im Leben eines jeden Menschen ausgeprägt hat. Und diese Universalisierung der Gestalt Jesu steht gegen jede Form eines Heilsindividualismus. Mit einer solchen soteriologischen und sakramentalen Begründung unterscheidet sich das geistliche Leben des Christen grundlegend von allen anderen Formen der Meditation und Kontemplation in anderen Religionen und Weltanschauungen. Ich komme zum Schluss. Was könnten wir als Ergebnis unserer Überlegungen festhalten, Soteriologie und geistliches Leben zu einer sakramentalen und soteriologischen Begründung des geistlichen Lebens? Ich möchte nur zwei Punkte herausgreifen aus dem, was wir gestern auch noch zusätzlich bedacht haben. Ein erster Punkt. Die Aktualität einer soteriologischen Begründung des geistlichen Lebens und damit auch unserer Tagung ist besonders in christologischer Hinsicht von Aktualität. Jungmann, Karl Adam und Karl Rahner haben von einem faktischen Monophysitismus in der Kirche vor dem Zweiten Vatikanum gesprochen. Heute hingegen bedroht die Kirche, wie Josef Ratzinger bemerkt, ein neuer Arianismus bzw. Nestorianismus. Die eigentliche Krise der Kirche liegt gegenwärtig in der Christologie, nicht in der Ekklesiologie. Die Krisen im Innern des Christentums beruhen gegenwärtig vermutlich nur sekundär auf institutionellen Problemen, wie es vielleicht die Synode nahelegen könnte. Aber an erster Stelle steht meines Erachtens die Frage nach dem Bekenntnis zur Gottheit Christi und die Suche nach dem Praxisbezug eines Glaubens an den Mensch gewordenen Sohn des Vaters. Deswegen, meine ich, sind die Jesusbücher von großer Aktualität, die Ratzinger uns überliefert hat. Sie zeigen, wie man dem irdischen Jesus in seiner aufgeklärten Gestalt nachfolgen kann. Die Mysterien des Lebens Jesu sind unser Lebensprogramm. Und nur wenn die vier Evangelien unser fünftes Evangelium werden, ist das Evangelium überhaupt zu Ende geschrieben. Und dies dürfen wir geistliches Leben nennen. So viel also ein erster Punkt, die soteriologische Begründung des geistlichen Lebens in ihrer Aktualität für heute. Ein zweiter Punkt, ich sagte schon, ich würde sagen, der Notruf unserer Gesellschaft an die Kirche ist eins, helft uns, unsere Biografie zu gestalten, dass sie authentisch glaubwürdig wird. Und so haben wir ein großes Potenzial vom Glauben her, wenn wir Menschen helfen, mit ihrer Biografie zurechtzukommen, mit dem Zerbrechen ihrer Biografie, mit den offenen Fragen ihrer Biografie. Es hieße, die Verkündigungsarbeit sollte dadurch nicht subjektiv werden, sondern die Verkündigungsarbeit setzt ein neues Mühen um eine theologische wie auch geistliche Ausdeutung zeitgenössischer Biografie voraus. Und da wird nicht nur das Verfassen von Heiligenbiografien ausreichen. Entscheidender ist, wie vielleicht Reinhold Schneider und andere gezeigt haben, nämlich, dass man zeigt, das Leben Jesu ist eine Voraussetzung dafür, dass wir in unserem eigenen Leben unsere Biografie als das Kostbarste haben. Nämlich darin entscheidet sich Wohl und Wehe der Gesellschaft. Dass dem so ist, zeigt sich im Zeugnis des Märtyrers, der nämlich seine Biografie sogar hingibt im Tod. Vielen Dank.
Erlösung und geistliches Leben. Wir hörten in dieser Katechismus-Sendung den emeritierten Dogmatik- und Liturgieprofessor Pater Michael Schneider. Der Jesuitenpater Michael Schneider ist derzeit Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt. Viele von Ihnen kennen ihn auch durch seine Spiritualitätssendungen. Am Nachmittag um 14 Uhr ist er hier ja seit Jahren regelmäßig zu hören. Und er war am 18. September nach Rom geladen. Dort trafen sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und meine Kollegin Marion Kuhl war auch in Rom und sie sprach am Rande des Treffens mit Pater Michael Schneider vertiefend über Erlösung und geistliches Leben, vor allem über die Rolle des Bußsakramentes, also umgangssprachlich sagen wir die Beichte.
Ja, der Inhalt unserer Tagung war mir vorgegeben, Soteriologie und geistliches Leben. Vorher hatten wir also auch das Christentum im Vergleich zu den anderen Religionen auch betrachtet. Was ist das Charakteristikum oder ist das Christentum eine Religion unter anderen? Und ich hatte speziell den Teil über die Vollzüge des Glaubens oder näher gesagt das geistliche Leben. Und ich habe zunächst einfach kurz beschrieben, wie die heutige Situation sich in Deutschland wenigstens darstellt, was alles als geistliches Leben definiert wird, dass das auch momentan ein sehr offener Begriff wird. Denken Sie nur an die ganzen Yoga-Zen-Bewegungen oder was von der Esoterik reinkommt und so weiter. Ich habe dann versucht, wie könnte eine Definition aussehen. Ich habe gesagt, nehmen wir mal zunächst, wie es vielleicht heute in der Gesellschaft oder auch in der Kirche eher nahe liegt, nämlich vieles, was man vom Glauben erwartet, so würde ich auch die Genderfrage oder die Frauenfrage oder anderes mehr nehmen, geht in die Richtung, dass man sagt, der Glaube müsste mir auch helfen, mein Leben zu bewältigen. Und so ist eine gängige Definition geworden, geistliches Leben ist der gläubige Umgang mit der Wirklichkeit. Und daraufhin habe ich dann mal gefragt, wenn dem so ist, was hieße das? Und ich habe besonders zunächst die Situation des Menschen in Deutschland beschrieben. Vor allen Dingen habe ich es genannt, die Deinstitutionalisierung von Biografie. Also dass Menschen die Lebensläufe zerbrechen. Also es ist im Grunde nichts mehr auf einem Lebensweg normal. Es sind neue Berufe oder neue Anfänge auch. Und manche kommen gar nicht mehr auch in den Lebensprozess hinein und so weiter. Und das Nächste, was ich kurz angesprochen habe, also wenn man zum Beispiel bei einer Beerdigung ist, kann man manchmal schon vorher sicher sein, dass man als Priester, als Einziger das Vaterunser spricht. Also dass immer mehr auch die gläubige Praxis sich verabschiedet vom geistlichen Leben. Also wer betet noch dreimal am Tag die täglichen Gebete oder die Fastenzeiten und anderes mehr. Also aus all dem ergab sich dann nach diesem eher Definitions- und Übersichtsteil die Frage, was könnte geistliches Leben sein? Und ich habe dann eine Antwort versucht, zunächst, wie es auch dann mir vorgegeben ist, eine soteriologische Begründung. Dies habe ich aber dann erweitert und habe gesagt, soteriologisch heißt für uns heute sakramentale Begründung geistlichen Lebens. Und so habe ich dann versucht, diese beiden inhaltlichen Punkte zusammenzubringen, wie also eine soteriologische und eine sakramentale Begründung christlicher Existenz aussieht. Vielleicht kurz eine Information, soteriologisch heißt, also wie kann ich aus dem Geschenk der Erlösung, die Christus uns erwirkt hat, leben. Ich bin dann ausgegangen, was ist eigentlich die älteste Beschreibung geistlichen Lebens, wenn man mal von der Heiligen Schrift absieht. Und da gibt es einen Text aus dem 5. Jahrhundert, eine Belehrung über einen Täufling, wo dann gesagt wird, bemühe dich und eile, dass du nicht das verlierst in Spiritualitate, was du mit der Taufe empfangen hast. Also bemühe dich im geistlichen Leben, damit du das Geschenk der Taufe nicht verlierst. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine authentische Definition von geistlichem Leben und habe dann auch dargelegt, das ist ergänzungsbedürftig, denn vom Vollzug her ist die Taufe das erste Sakrament, aber von der Intention her zielen alle Sakramente auf die Eucharistie. So müsste also eine sakramentale Begründung christlicher Existenz beide Sakramente umschließen, also die Taufe und die Eucharistie. Das hätte natürlich wieder ein großes Feld aufgemacht, wie das im Einzelnen aussehen müsste. Das konnte ich aber auf der Tagung so nicht bewältigen, weil da wäre viel mehr Zeit nötig gewesen. Ich habe es eher einfacher gemacht und habe dann gefragt, was heißt denn Leben aus der Taufe unter Eucharistie? Und habe dort einen Begriff von Romano Guardini aufgegriffen, der einmal sagte, die Sakramente sind theopragmatisch, nämlich Tun Gottes von uns selber.
Leben aus den Sakramenten, Taufe, Eucharistie, dann ist die Beichte ja auch ganz zentral.
Ja, die Beichte gehört dazu, natürlich, aber die Beichte gehört ja mit zur Taufe, so wie die klassische Definition ist, die Penitentia Secunda, also eine zweite Buße. Also die Beichte hat ja letztlich den Sinn, das Taufgeschenk immer wieder auch zu reinigen und zur ursprünglichen Kraft zu bringen. Und deshalb dürfte man eigentlich die Taufe mit der Beichte zusammennehmen.
Sind dann die Heiligen ein besonderes Beispiel, die das vollkommen gelebt haben aus der Taufe, aus der Eucharistie?
Ja, mit dieser Frage kann ich kurz auch anschließen an dem, wo ich aufgehört habe. Also theopragmatisch heißt, Erlösung geschieht von Gott her. Und alles, was Gott tut, ist uns geschenkt als das große Geschenk der Erlösung. Deswegen kann man Erlösung nicht nur auf den Kreuzestod hin eng führen, sondern überhaupt, dass Gott an uns handelt. Das ist das große Geschenk unseres Glaubens und nicht nur damals bei Christus, sondern auch heute. Und daraufhin bin ich dann weitergegangen, habe dann überlegt, was hieße das eigentlich, dass Gott das Entscheidende in unserem Leben tut. Zunächst müssen wir wieder auch zurückgehen auf Christus selbst, denn Christus sagt uns ja, in ihm ist Gottes Sohn und in Christus handelt Gott an uns. Er hat unter uns gelebt, er hat auch uns das Geschenk der Erlösung durch seinen Kreuzestod geschenkt, aber eben auch durch die Auferstehung. Und damit kommen wir in eine ganz neue Dimension, die man meist übersieht im geistlichen Leben. Unter geistlichem Leben verstehen wir eher, dass wir dem irdischen Jesus nachfolgen, so wie er damals gelebt hat. Wir betrachten sein Leben, was er gesagt, gewirkt und sonst wie hat. Aber wenn Sie Johannes 21 anschauen, fragt Christus den Petrus, liebst du mich? Und als Petrus das dreimal versichert, dann sagt er, dann folge mir nach. Das heißt aber, folge mir dem Auferstandenen nach. Also geistliches Leben ist nicht nur eine Betrachtung des irdischen Lebens Jesu, sondern zugleich auch die Eröffnung, ein Leben der Auferstehung zu führen. Und das war dann so der Punkt, was ich sage, was heißt das eigentlich, Leben aus der Auferstehung und aus dem Geschenk der Auferstehung. Es ist also nicht nur ein Rückblick auf das Leben Jesu. Und wie Sie wissen, das Geschenk der Auferstehung wird uns besonders real gegenwärtig in den Sakramenten. Also hätten wir mit diesem Punkt einen sehr schönen Hinweis, was geistliches Leben ist. Wir können sagen, es ist ein Leben aus dem Geschenk der Auferstehung. Wir wollen Christus, dem auferstandenen Herrn, nachfolgen. Jetzt die Frage, was könnte das heißen? Und ich habe dann es beantwortet mit dem Paulustext in Galater 2,20, wo er sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Leben aus dem Geschenk der Auferstehung heißt also aus Christus leben. Und zwar so, dass er in mir Wohnung nimmt. Aber, so habe ich dann mit Johannes 14 argumentiert, Christus sagt ja, es ist gut, dass ich fortgehe, denn nach mir kommt einer, er wird euch in alles lehren. Und, jetzt erfolgt das Wichtige, und wir werden dann in ihm Wohnung nehmen. Und das beschreibt genau Paulus, nämlich wenn er sagt, Christus ist es, der in mir lebt. Wie sieht das aus? Ich habe dann gesagt, allemal, Christus hat uns erlöst, aber das große Geschenk unseres Lebens ist die Gabe des Heiligen Geistes. So ist Pfingsten das größte Fest der Christen, wir haben es schon mal in Radiosendungen betrachtet. Es ist der 50. Tag Ostern in Fülle. Oder ich habe es dann auch ein wenig theologisch markanter gesagt, Christus wurde Mensch, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Geistliches Leben ist also Leben im Heiligen Geist, unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Was heißt das? Wiederum bin ich auf Guardini hingegangen und habe gesagt, Christus, der unter uns gelebt hat und auferstanden ist, er hat eine ewige Bedeutung. Er bleibt der Menschgewordene und auch im Himmel werden wir ihn an seinen Wundmalen erkennen. Also Christus, der Menschensohn, ist einer, der in uns lebt als der Menschgewordene. Was könnte das, so kann ich zum Schluss sagen, was könnte das nun für die Praxis heißen, wenn wir sagen, geistliches Leben in einer soteriologischen und sakramentalen Begründung? Vielleicht 4 Punkte, wo ich kurz das andeuten kann, wie das auch in der Praxis aussieht. Ich habe es schon mal auch eben in einem kleinen Hinweis gegeben. Also es bedarf zunächst wirklich der Sakramentenkatechese. Also bei allem Respekt gegenüber dem synodalen Weg, das sind institutionelle Fragen gleich. Aber letztlich müssen wir wieder neu uns auf die Grundsubstanz unseres Glaubens besinnen, wie sie auch aktuell wird in den Sakramenten. Deswegen die erste überhaupt Überlegung auch, was zu tun wäre, eine sakramentale Begründung christlicher Existenz. Übrigens habe ich hier darauf hingewiesen, 1965 hielt Josef Ratzinger einen Vortrag auf den Salzburger Hochschulwochen und hat das 1965 schon gefordert, wir müssen neu das geistliche Leben sakramental begründen. Geistliches Leben ist eine sakramentale Begründung christlicher Existenz. Das Zweite, was ich also hier besonders hervorgehoben habe, was wir sagen können, wir müssten auch nochmal in Deutschland nachdenken, dass es im Letzten in unserem Glauben um die Gottheit Jesu geht. Natürlich ist er Mensch geworden. Aber ich meine, in der deutschen Kirche fehlt es an einem Punkt. Wir haben nicht nur institutionelle Probleme, sondern auch christologische Probleme, dass Christus als der Sohn Gottes unter uns ist. Und wenn wir so die Messe sehen, würde ich sagen, dient sie meist einer frommen Betrachtung, aber nur wenig diesem einen, dass Christus an uns handelt. Ein drittes ist, wir müssen wieder eine Berufungskatechese haben. Denn sakramental und soteriologische Begründung christlicher Existenz heißt, dass jeder, auch die Verheirateten, in gleicher Weise ihrer Berufung treu nachleben. Zum Beispiel müssen wir darüber nachdenken, wie kann das neu auch in einer Ehe, vielleicht auch als Ehekatechumenat, verwirklicht werden. Und fünftens, da darf ich jetzt nun auch an Sie selber anschließen, wie Sie eben fragten, das sind die Heiligen. Sie kennen es aus dem Johannesevangelium. Zum Schluss sagt Johannes, also, dass noch viele Bücher zu schreiben wären. Aber die wurden nie geschrieben. Denn das fünfte Evangelium, das ist das Leben der Heiligen. Und geistliches Leben gelingt, wenn wir von uns selber sagen, mein Leben ist ein fünftes Evangelium. Nochmal ein aktueller Bezug. Nämlich, wir leben natürlich in einer Zeit der Glaubenskrise, aber wenn Sie es noch einmal ansehen, es gab nie im Christentum so viele Märtyrer wie heutzutage. Und so könnten wir sagen, diese Märtyrer geben uns in unserer krisenbewältigten Zeit doch ein wichtiger Hinweis, das Lebenszeugnis soll uns allen zu einem fünften Evangelium werden. Und da können die Heiligen uns ein Vorbild sein.
Papst Johannes Paul II. Hat, glaube ich, auch einmal bei einem Weltjugendtag gesagt, ihr seid die Zeugen für eure Mitstudenten, Mitschüler, wie auch immer, und ihr sollt die Apostelgeschichte weiterschreiben. Wäre das so in diesem Sinne?
Ja, allemal. Ne? Und auch die vielen Heilsprechungen von Johannes Paul II. Müssen in diesem Sinn verstanden werden. Also ich habe da gestern besonders auf die Mutter Teresa hingewiesen, dass ja sich doch sowohl im Leben von Johannes Paul II. Wie auch bei Mutter Teresa ein ganz neuer Stil geistlichen Lebens ausdrückt. Das wird zwar eine eigene Radiosendung wert, das kann ich, glaube ich, gar nicht so verdeutlichen. Ich kann es vielleicht Ihnen anzeigen an einem kleinen Beispiel, das Ihnen vielleicht schon mehr dann gleich sagt. Es ist die kleine Therese. Also ich würde wirklich sagen, die kleine Therese ist momentan die modernste Heilige, die wir überhaupt haben, mit ihrer Definition des kleinen Weges. Da ließe sich noch viel machen, was von absoluter Aktualität ist.
Können Sie das kurz erwähnen, auf was Sie da anspielen?
Ja, ich habe es gestern an zwei Beispielen gesagt. Das eine ist die kleine Therese, so sagt sie auch selber, sitzt am Tisch der Gläubigen und Ungläubigen. Ja, und sie ist im Karmel, weiß sich aber in Pflicht genommen, auch stellvertretend für die, die nicht glauben können, einzutreten. Und das war auch heute in der Predigt von Erzbischof Genswein sehr schön angesprochen, dass man sagt, wir können unseren Samen auch in den Familien, wie Erzbischof Genswein sagte, nur aussehen. Wie die Saat dann aufgeht, das ist letztlich Gottes Sache. Aber wir sind in Pflicht genommen. Und dazu müssen wir uns auch dann immer wieder aufraffen und nicht müde werden und auch nicht verzagen. Und ein zweites Beispiel an der kleinen Therese, die wirklich ja zunächst diesen Rosenkranz hatte, wo sie ihre ganzen Vollkommenheiten und geistlichen Übungen mit aufgezählt hat, bis sie ihn dann schließlich beiseite legt und versucht, selber in der Authentizität des einfachen Alltags Christus zu begegnen. Die Not geistlichen Lebens ist ja meist, dass wir eine große Erfahrung erwarten oder dass wir dann sagen, ach, mein Beten bringt nichts oder ist so dürr und dürftig und anderes mehr. Aber die kleine Therese sagt, die Treue im Kleinen, das ist das Entscheidende. Und wenn ich treu während des Tages meinen Dienst tue, dann dürfen wir dies als geistlichen Leben bezeichnen und dann wird auch unser Gebet fruchtbar werden, auch wenn es noch so trocken ist. Und das wären zwei Elemente aus dem großen Komplex des Lebens und Zeugnis der kleinen Therese, was noch viel weiter auch auszulegen wäre.
Vielen Dank, Pater Schneider, für diese Zusammenfassung. Radio Horeb feiert den 25. Geburtstag am 8. Dezember. Mutter Gottes ist die Patronin unseres Radios. Was wünschen Sie Radio Horeb zum 25. Geburtstag?
Ja, das kann ich sehr schnell sagen, weitermachen. Also nicht müde werden, weitermachen. Denn ich würde sagen, was ich eben auch dann kurz angesprochen habe mit der Katechese und der Glaubensverkündigung, da hat Radio Horeb wirklich einen einzigartigen Dienst in Deutschland. Und es wäre schön, wenn Sie nicht müde werden und es weiter tun, denn immer, wenn ich so auch durch Deutschland fahre oder, und ich bin doch recht viel unterwegs, sagen die Leute dann, oh, ich kenne Sie von Radio Horeb. Also so wenige Leute scheinen das nicht zu hören.
Pater Professor Michael Schneider im Gespräch mit Marion Kuhl am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. In Rom vom 16. bis 19. September. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Beiträge aus Rom, gerade auch vieles, was wir hier gar nicht live gesendet haben, finden Sie in unserer Mediathek unter Sondersendungen Events. Schauen Sie dort hinein. Wir haben auch eine eigene Unterseite, Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. Da haben wir diese Beiträge auch nochmal alle in eins gefasst. Schauen Sie dort hinein. Es lohnt sich. horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für all Ihre geistliche und materielle Unterstützung für Radio Horeb und Radio Maria. Wir leben ausschließlich von Ihren Gebeten und Ihren Spenden. Danke. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.